Wir fahren weiter heute im Matthäusevangelium. Da sind wir angelangt beim 12. Vers im Kapitel 18. Matthäus 18, wir lesen ab Vers 12 bis 20. Und das ist das Wort unseres Herrn. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille von eurem Vater, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen gegeben werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Lieber Vater, wir bitten dich, dass du uns dein Wort öffnest, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Öffne unsere Ohren, unsere Herzen, gib uns Glauben anzunehmen, was dein Wort sagt, und hilf uns, es danach umzusetzen. Und gib mir geöffnete Lippen, die deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Vielleicht habt ihr euch vor dem Gottesdienst oder vielleicht sogar vorher zu Hause schon das Bild angesehen. Vielleicht habt ihr euch einige Gedanken darüber gemacht, was da kommen möge. Und dann habt ihr gesehen, dass in den Untertiteln zur Predigt 5-mal das Wort Kirchenzucht vorkommt. Und das könnte vielleicht bei dem einen oder anderen etwas ein komisches, unangenehmes Gefühl verursacht haben. Das Thema Kirchenzucht hat leider einen eher schlechten Ruf, auch unter Christen. Wir hatten einmal im Rahmen unserer Seelsorgeseminare, die wir schon seit vielen Jahren, schon über 20 Jahre lang veranstalten, hatten wir das Thema Kirchenzucht gewählt. Und es kamen ungefähr 3 oder 4 Teilnehmer zu diesem Seminar, wenn dieses Thema angeschlagen war. Also ihr könnt euch vorstellen, warum. Das Thema ist nicht beliebt, nicht wahr? Es hat einen etwas negativen Beiklang, vor allem wenn wir das altmodische Wort Kirchenzucht benutzen. Das Thema hat einen schlechten Ruf, einerseits zu Recht vielleicht, andererseits aber zu Unrecht. Es gibt viel Missbrauch unter diesem Thema oder zumindest falsche Anwendung, sodass viele der Kleinen und Schwachen durch ein rigoroses System abgestraft wurden. anstatt dass man den Schwächeren oder Unreifen seelsorgerlich aufhilft. Der schlechte Ruf der Kirchenzucht besteht aber auch, und ich würde sagen, zu einem großen Teil zu Unrecht. Denn unser Herr hat sie uns gegeben. Haben wir eben auch gelesen. Er hat sie uns gegeben, um verirrte Schafe zum guten Hirten zurückzuführen. Kirchenzucht ist gut. Im niederländischen Glaubensbekenntnis von 1561 wird sie als eines der drei Kennzeichen einer wahren Kirche bezeichnet. Also eine wahre Kirche ist dann, wenn Kirchenzucht geübt wird. Die Kennzeichen, so heißt es hier im 29. Kapitel, die Kennzeichen, durch welche die wahre Kirche sich von der falschen unterscheidet, sind diese. Wenn sich die Kirche der reinen Predigt des Evangeliums und der lauteren Verwaltung der Sakramente nach der Einsetzung Christi bedient und wenn sie sich der Kirchenzucht recht zur Besserung der Fehler bedient. Nun, wenn wir das lesen oder hören, dann müssen wir etwas genauer hinschauen. Das Bekenntnis sagt, dass die Kirche eine wahre Kirche ist, wenn sie sich der Kirchenzucht recht bedient, in richtiger Weise bedient. Und damit wir sie in rechter Weise ausüben, müssen wir wirklich verstehen, was unser Herr über das Vorgehen dabei sagt. Damit wir darunter eben nicht nur ein System verstehen, durch das wir unbequeme oder anstrengende Geschwister loswerden können. Das wird zu oft so benutzt, denke ich. Und dafür ist es hier noch wichtiger als an manch anderen Stellen, dass wir nicht nur den kurzen Abschnitt, diesen Abschnitt vom Vers 15 bis 20, als eine Anleitung zur Kirchenzucht lesen, sondern wir müssen sorgfältig darauf achten, in welchem Zusammenhang dieser Abschnitt steht. Und daraus können wir erkennen, was das Ziel und die Absicht des Herrn damit ist. Und dann bekommen wir eine total andere Perspektive, nämlich die Perspektive des guten Hirten. Zugegeben, es gibt auch harte Maßnahmen, die der Herr uns vorgibt, vorschreibt. Zum Beispiel lesen wir vom Apostel Paulus, dass er einen unbußfertigen Sünder dem Satan übergibt zum Verderben des Fleisches. Oder wir lesen, dass der Herr denjenigen, den er liebt, auch mit Schlägen züchtigt. Aber diese harten Maßnahmen sind nie das ultimative Ziel, sondern der Weg, der zum besseren Ziel führen soll. Das ist ein großer Unterschied. Der Zusammenhang in Matthäus 18 zeigt uns genau dieses Ziel. Bestimmt erinnert ihr euch, dass wir beim letzten Mal, als wir hier in Matthäus vorangingen, dass wir hörten von den Kindern und im übertragenen Sinn von den Kleinen, für die der Herr besonders besorgt ist. Sein Augenmerk in diesem Kapitel, bisher, auch hier jetzt, ist ganz besonders auf diesen Kleinen und Schwachen. Für sie ist er gekommen. Für die Kranken ist der Arzt gekommen. Haben wir auch letzte Woche oder vorletzte Woche gehört. Für die Kranken und die Kleinen und die Schwachen ist er gekommen, um ihnen weiterzuhelfen. Am Ende des Abschnitts vom letzten Mal, also direkt vor unserem heutigen Abschnitt, steht ein Vers 11, der in manchen alten Handschriften gar nicht vorhanden ist. Der fehlt, scheint zu fehlen da. Und darum ist er auch in manchen Übersetzungen nicht drin. Zum Beispiel hat die Elberfelder Vers 11 nicht drin. Aber ich denke, er sollte nicht fehlen hier. Das ist ganz eine wichtige Verbindung zwischen den zwei Abschnitten. Er spricht ganz in Übereinstimmung mit dem restlichen Abschnitt. Er heißt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Und dieser Satz kann als Überschrift für die folgenden Verse mal zuerst 12 bis 14 stehen. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um das, was verloren ist, zu retten. Er tut das wie ein Hirte, der ein verirrtes Schaf sucht und es zur Herde zurückbringt. Und er sucht es so lange, bis er es gefunden hat. Er lässt keine Anstrengung aus. Wir wissen, dass unser guter Hirte, der Herr Jesus Christus, sein Leben hingegeben hat und in die untersten Örter der Hölle hinabgestiegen ist, um uns zu retten. Und er hat das für jeden von uns Gläubigen getan. Er sah dabei jeden von uns so, wie wenn wir der oder die Einzige wären, die er retten will. Er hat dich gesehen als das verlorene Schaf, das er zurückführen will. Und er tut das weiterhin. Wenn wir auch schon zur Herde gehören, ist er immer noch dran, uns immer wieder zurückzuholen, weil wir Schafe stets dazu neigen, uns zu verirren. Das ist einfach so. Das müssen wir zugeben. Wenn jemand das nicht sieht, dann hat er ein großes Problem als Christ. Wenn wir auf uns selbst gestellt wären, würden wir uns ganz sicher verirren. Und der Herr sucht uns aus dem einen Grund, dass er uns voll Freude zu seiner Herde zurückbringen kann. Das ist das Ziel. Die Freude des guten Hirten an dem wiedergefundenen Schaf. Das Ziel der guten Kirchenzucht ist nicht, dass ein verirrter Sünder gehörig bestraft wird, sondern dass der gute Hirte und auch seine Unterhirten und seine übrigen Schafe sich darüber freuen können, dass der oder die Verirrte zurück bei der Herde ist. Das ist so wichtig, dass wir das sehen in diesem Zusammenhang. Wenn wir dieses Ziel nicht beachten, dann verstehen wir nicht wirklich, wozu der Herr dieses Instrument der Kirchenzucht gegeben hat. Und wenn wir das nicht verstehen, dann sollten wir uns nicht anmaßen, es zu gebrauchen. Und dann werden wir auch nicht wirklich verstehen, wie wir im Auftrag des guten Hirten die verirrten Schafe zu ihm zurückführen können. Nun haben wir gesehen, dass in Vers 11 bis 14 jetzt das und warum der Herr die verirrten Schafe sucht. Und in den folgenden Versen 15 bis 20, da erfahren wir dann, wie er dies tut. Nämlich durch seine Gemeinde. Genau genommen sagt uns der Herr zuerst, wovon das verirrte Schaf zurückgeführt werden muss. Wovon? Nämlich von der Sünde, in die es gefallen ist. Wenn dein Bruder sündigt, auch das ist wichtig zu beachten. Es muss tatsächlich eine Sünde sein, die man dem Bruder dann vorhält und so die Schritte des Zurückholens beginnt. Weil wenn jemand in der Gemeinde einfach ein unbequemer Mitbürger ist, jemand, der vielleicht anstrengend ist, so dass man ihn am liebsten weiter weg oder loshaben will, da dürfen wir nicht die Schritte der Zurechtbringung einleiten. Kirchenzucht ist nicht ein Mittel, um den Bruder oder die Schwester zurechtzubiegen, damit er dann angenehmer für die Gemeinschaft wird. Wir sind gerufen, einander in Liebe zu ertragen, einander auszuhalten. Wenn dein Bruder tatsächlich sündigt, dann geh hin und halte es ihm vor. Nicht die Tradition oder unsere Ansichten und Geschmäcker, sondern die Bibel sagt uns, was Sünde ist. Das ist ganz wichtig. Wir verwechseln das manchmal. Nicht die Tradition sagt uns, was Sünde ist, nicht unser Geschmack, den wir so haben vom Christlichen, sondern die Bibel sagt uns, was Sünde ist. 1. Johannes 3, Vers 4 sagt, jeder, der die Sünde tut, tut die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das heißt, das Gesetz definiert, was Sünde ist. Und dann, wenn wir jemanden sündigen sehen, oder wenn er gegen uns selbst sündigt, dann sollen wir das tun, was, so scheint es, so schwierig ist, dass so viele es nicht tun, wie der Herr es uns hier sagt. Wir sollen nicht zu unserem besten Freund in der Gemeinde gehen und mit ihm über den Bruder sprechen, der von einer Sünde übereilt ist. Aber das wird doch meistens so gemacht, nicht wahr? Oft noch getarnt als Besorgtheit um den Bruder oder als ein Gebetsanliegen. Nein, wenn ich einen Bruder oder eine Schwester sündigen sehe, dann muss ich zuerst zu ihm oder zu ihr gehen, bevor ich es überhaupt mit jemand anders teile, es erwähne. Das ist schwer, nicht wahr? Wovon das Herz voll ist, von dem fließt der Mund über. Ich glaube, die üble Nachrede ist eine der häufigsten Sünden in den christlichen Gemeinden. Und es ist auch eine der schlimmsten, weil sie richtet viel Schaden an. Weil sie eben so leicht zu tarnen ist, ist sie so häufig auch. Man kann sie tarnen als ein Besorgtsein oder ein Anliegen zur Fürbitte. Wenn dein Bruder sündigt, so gehe hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und hier müssen wir anhalten und innehalten und sehen, was der Herr dann sagt. Das hängt wieder eng mit den Versen 12 bis 14 zusammen, mit dem gefundenen Schaf, das man zurückführt. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Und wenn er auf dich hört, dann hast du einen Bruder gewonnen. Da geht es hin. Das ist die Freude des Herrn über das wiedergefundene Schaf. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir das mehr so in dieser korrekten Weise tun würden, einen Bruder, der sündigt, unter vier Augen überführen, die Mühe aufbringen, ihm seine Sünde vor Augen zu führen, ihn inständig bitten, umzukehren, damit keine weiteren Schritte nötig sind. Wenn wir das so tun, dann ist wohl in den meisten Fällen gar keine weitere Maßnahme nötig. Niemand Drittes muss dann etwas von der Übertretung oder von dem Ausrutscher des Bruders erfahren. Er wird sozusagen rehabilitiert, bevor er überhaupt angeklagt wird. Ist das nicht wunderbar, wenn das in der Gemeinde so geschieht? Ich glaube, das geschieht auch auch unter uns so. Erst wenn er sich dann hartnäckig weigert, Buße zu tun, dann muss ich vielleicht Hilfe holen. Und hier kann ich außerdem dem sündigenden Bruder helfen, doch noch vorher umzukehren, indem ich ihm sage, dass ich Zeugen dazu nehmen muss, wenn er nicht hört. Das ist eine weitere Warnung, die ihn vielleicht noch frühzeitig umkehren lässt. Wenn er aber nicht hört, dann nimm einen oder zwei mit dir. Und wenn ich diesen Schritt gehen muss, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mit weiteren Personen über den Bruder zu sprechen, der in der Sünde verharrt. Da muss man dann noch mit einem anderen sprechen darüber. Aber auch das kann ich auf eine Weise tun, dass ich mich nicht der üblen Nachrede schuldig mache. Die Zeugen, die ich suchen muss, sollen ja nicht Parteigänger für mich sein. Zeugen können sie nur sein, wenn die Sache auch wirklich bezeugbar ist. Das heißt, dass es sollen nicht einfach Gleichgesinnte mit mir sein, die ebenfalls gegen diesen Bruder sind. Sie sollen Zeugen davon sein, dass das, was der Bruder tut und sich weigert, davon umzukehren, dass das tatsächlich eine Sünde ist. Dazu brauchen wir die Zeugen, um ihn noch besser zu überzeugen, dass er sündigt. Und immer noch sollen wir das Ziel des Herrn im Auge behalten, das verlorene Schaf zurückzubringen, nicht es loszuwerden. Wir sind jetzt zu dritt, zu zweit oder zu dritt, die mit ihm sprechen. Und wir sollen die Absicht haben, ihn dazu zu bringen, dass er seine Sünde einsieht, damit wir den Bruder gewonnen haben und ihn wieder in ungetrübter Gemeinschaft mit dem Leib Christi haben können. Die Freude der wiederhergestellten Gemeinschaft ist immer noch das Ziel. Diese Gemeinschaft, die muss dann vielleicht als Ganze dazu gebeten werden, wenn der Betreffende auch auf die Bemühungen der einzelnen zwei oder drei nicht hört. Wenn er nicht auf sie hört, sage es der Gemeinde. Das heißt natürlich nicht, dass ich es dann in der Gemeinde herum erzählen soll, dass der Bruder in dieser Sache sündigt. Ich meine, eine solche Sache vor die Gemeinde zu bringen, heißt, sie vor die Ältesten zu bringen. Sie sind diejenigen, die die Gemeinde vertreten und sie nach Gottes Auftrag führen. Es obliegt ihnen, eine solche Sache innerhalb der Gemeinde zu thematisieren, in der rechten Weise, und auch an und mit der betreffenden Person zu handeln. Das heißt vor allem, weiter auf sie einzuwirken und sie oder ihn zur Buße anzuhalten. Und dazu kann dann der letzte oder, ich sage immer, es ist eigentlich der vorletzte Schritt, gehören, nämlich dem Betreffenden, wenn er nicht umkehrt, wie einen Heiden oder einen Zöllner zu behandeln, zu sehen. Was heißt das? Heiden und Zöllner waren zu jener Zeit Leute, die außerhalb des Volkes Gottes stehen. Sie haben also kein Anrecht auf die Privilegien, die die Bürger des Königreichs der Himmel haben. Übertragen auf unsere heutige geistliche Stellung und Situation heißt das, keine Zulassung mehr zum Abendmahl und auch nicht zur Mitarbeit in einem geistlichen Dienst in der Gemeinde. Dabei sollen wir aber die Haltung haben, die der Herr Jesus gegenüber Heiden und Zöllnern hatte. Nicht, wie sie die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten gegenüber Heiden und Zöllnern. Heiden waren zwar außerhalb des geistlichen Volkes Gottes, sie konnten nicht ins Heiligtum im Tempel eintreten, aber sie hatten dennoch Zugang zum sogenannten Vorhof der Heiden. Unbußfertige können zwar nicht am Mahl des Herrn teilnehmen und keinen geistlichen Dienst in der Gemeinde tun, aber sie können die Gottesdienste besuchen. Sie sind nicht ausgeschlossen davon, die Gottesdienste zu besuchen. Es sei denn, es wäre eine ganz spezielle Art von Sünde, wodurch sie auch andere Mitglieder der Gemeinde gefährden könnten. Das ist eine Ausnahme. Aber wir sind eigentlich ja froh, wenn Sünder, die noch nicht umgekehrt sind, weiterhin unter das Wort Gottes kommen, wo sie vielleicht schließlich doch einmal durch den Heiligen Geist überführt werden und dann doch Buße tun. Wie bei allen dieser notwendigen Schritte der Kirchenzucht ist hier immer noch das Ziel, das verirrte Schaf zurückzuführen. Heiden und Zöllner werden evangelisiert. Sie werden zur Buße gerufen. Und dazu dürfen sie doch in unsere Mitte kommen, wenn auch nicht mehr in der gleichen Weise wie zuvor. Lass mich noch kurz etwas weiteres sagen. Etwas über die Beteiligten in dieser Aufgabe des Zurückführens. Wer sind die Beteiligten, die diese Aufgabe wahrnehmen, das verirrte Schaf zurückzuführen? Das ist ganz grundsätzlich die ganze Kirche, ist damit beauftragt, verirrte Schafe zum Herrn, zu sich selbst auch zurückzuführen, zurückzurufen. Aber es soll in solchen Schritten geschehen, dass zu Beginn möglichst wenige daran beteiligt sind. Zuerst ist es nur eine Person. Ich meine jetzt nicht die Person, die den anderen zurückruft, sondern ich meine ich selbst. Ich mit meiner Schwachheit und Versuchbarkeit. Kirchenzucht beginnt bei mir selbst. Ich stelle mich selbst unter die Kirchenzucht. Ich selbst nehme mich in Zucht. Ich kämpfe mit Gottes Hilfe gegen die Versuchung zur Sünde. Ich sollte es nicht notwendig machen, dass ich von einem Zweiten dahin gedrängt werde. Ich sollte immer selber umkehren von Verfehlungen, bevor jemand anders das tun muss und mich darauf hinweisen muss. Und dabei kann ich mich aber auch hilfesuchend an einen Bruder, eine Schwester wenden und sagen, kannst du mir helfen? Kannst du für mich beten? Ich habe mit dieser Sünde zu kämpfen. Bitte bete für mich oder mit mir. Das ist die beste Form der Kirchenzucht, nicht wahr? Und es sollte eigentlich die alltägliche sein. Lasst uns aufeinander Acht haben, einander ermutigen, einander ermahnen, das kommt dann auch dazu. Seht zu, dass nicht eine Wurzel der Sünde unter euch aufwächst. Noch einmal, das Ziel ist niemals die gegenseitige Anklage oder Verurteilung, sondern dass wir einander helfen, die Lasten zu tragen, die Schwachen zu tragen. Und dafür ist Gemeinde da. Mein Freund Toni, ihr kennt ihn auch natürlich, ist auch euer Freund, er sagte kürzlich, die Gemeinde ist nicht ein Hotel für Heilige, sondern ein Hospital für Sünder. Die Ältesten, die Hirten, Das sind eigentlich die geistlichen Ärzte, die über die Gesundheit und die Genesung der Seelen wachen und da eingreifen, wo es einmal nötig wird. Das sind die Beteiligten. Und dann fügt der Herr noch ein oder zwei Sätze an, wenn er über dieses Thema spricht hier. Und über den nächsten Satz könnte man oder auch sollte man eigentlich eine ganze Predigt halten. Aber ich mache das etwas kürzer hier. Der Herr sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wenn ich das in der Kürze erklären soll, dann würde ich sagen, es bedeutet, dass diese Thematik Sünde, Überführung, Buße und Vergebung eine himmlische Thematik ist. Das ist nicht eine irdisch-menschliche Thematik. Auch, aber es ist vor allem eine himmlische Thematik. Was hier unten unter uns geschieht, das findet im himmlischen, in den himmlischen Regionen statt. Es sind geistliche Realitäten, mit denen wir als Christen umgehen. Sünde und Vergebung ist nie eine horizontale Sache allein. Etwas, das nur zwischen Menschen hier unten stattfindet. Wir sind Himmelsbürger und wir leben auf dieser Erde als Himmelsbürger. Wenn wir hier auf der Erde Sünde haben zwischen uns, dann ist das auch im Himmel so. Dort, wo wir mit Christus in Gott verborgen sind, dort ist auch etwas zwischen uns. Das ist darum so ernst zu nehmen. Das heißt, auch wenn Sünde zwischen mir und meinem Bruder, meiner Schwester steht, dann steht sie auch zwischen mir und meinem Gott. Und darum sagt der Herr, dass wir nicht mit unseren Gaben zum Altar kommen sollen, überhaupt nicht dahin kommen sollen, wenn zwischen uns und unserem Bruder etwas steht. Es muss zuerst in Ordnung gebracht werden, bevor wir miteinander Gottesdienst halten können. Und das passt damit zusammen, dass Kirchenzucht nicht allein dazu da ist, einen sündigenden Menschen zu korrigieren, sondern ihn mit Gott ins Reine zu bringen. Und dann noch ein weiterer kurzer Satz, den ich ansprechen muss, den der Herr hier auch noch anfügt. Und dieser Satz wird oft in anderen Zusammenhängen als eine allgemeine Gebetsverheißung benutzt. Das ist er sicher auch, aber der Herr stellt ihn hier ganz bewusst in den Zusammenhang mit der Kirchenzucht. Wo zwei oder drei einig werden, um eine Sache zu bitten, da wird sie ihnen gegeben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen sich versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Die gute Kirchenzucht ist vom Gebet begleitet und getragen. Es ist Gott, der Heilige Geist, der von Sünde überführt und Buße schenkt, nicht wir. Und wenn wir unseren Herrn darum bitten, während wir diese schweren Schritte mit einem verirrten Sünder gehen, dann wird er uns davor bewahren, in einer falschen und verurteilenden Haltung mit dem Betreffenden umzugehen. Wenn du ein solches verirrtes Schaf zurückführen willst, kannst du das nur mit Gebet erreichen. Eben weil nur Gott selbst Buße bewirken kann. Wir sind nur schwache Werkzeuge dabei. Wir sind nicht in der Lage, jemanden zur Buße zu führen. Und darum soll die folgende Regel gehalten werden. bevor du mit jemandem über einen sündigenden Bruder oder Schwester sprichst, sprich mit ihm persönlich. Und bevor du mit ihm über seine Sünde sprichst, sprich mit Gott über ihn und seine Sünde. Nun, wie sollen wir das Thema abschließen? Was sollen wir mitnehmen in unseren Alltag des Glaubens und des Zusammenlebens als christliche Geschwister? Vielleicht, das ist das, was ich hoffe, vielleicht konnte ich euch die Wichtigkeit und den Wert der Kirchenzucht näher bringen. Und hoffentlich konnte ich auch etwas dazu beitragen, dass wir das Thema nicht nur als eine bittere Pille sehen, die wir notgedrungen schlucken müssten. Aber ich wünsche mir eigentlich noch mehr. Ich wünsche mir, dass wir dem Herrn dankbarer werden dafür, dass er die Sache, die wir mit diesem altmodischen Wort Kirchenzucht bezeichnen, dass er uns diese Sache gegeben hat. Seien wir dankbar dafür. Denken wir zurück an die Verse vor dieser korrekten Anleitung dazu, wie wir verirrte Geschwister zurückgewinnen sollen. Es geht dem Herrn darum, seine Schafe zurückzuführen, die einen schädlichen Weg eingeschlagen haben. Wie gut ist es, dass er uns nicht uns selbst überlässt. Wenn wir so falsch laufen, dass wir uns und anderen schaden, wie gut ist es, dass wir überhaupt Buße tun dürfen. Und dass wir Geschwister haben, die uns dabei mithelfen können, wenn es einmal nötig wird. Das ist doch eine wunderbare Sache. Stellt euch vor, der Herr hätte dem König David nicht den Propheten Nathan geschickt und ihn stattdessen in seiner schlimmen Sünde gelassen. Wie gut, dass David einfach nur einsehen musste auf die Ansprache von Nathan, nur einsehen musste und sagen musste, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nach dieser schlimmen Art zu sündigen, da konnte er einfach sagen, ich habe gesündigt. Der Herr möge mir vergeben. Und Nathan sagt zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. So einfach. So schnell und so einfach, so erstaunlich einfach. Wie haben die Engel im Himmel gejubelt, als das geschah? Und so jubeln sie auch, wenn wir jemanden zurückgewinnen können, vielleicht durch solche schweren Maßnahmen. David, der im Psalm 23 sang, der Herr ist mein Hirte, er wusste, dass er ein Schaf ist. Wir sind Schafe, die zum Irren neigen. Wie gut ist es darum, dass wir Geschwister haben, die vom Herrn angewiesen wurden, über uns zu wachen und uns zu warnen und zurechtweisen, wenn wir uns verirren. Und darum sei dankbar. Sei dankbar, dass unser Gute Hirte uns als seine Schafe nicht uns selbst überlässt, sondern uns das Geschenk der Buße gegeben hat. Amen.